Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, meldet sich zu Folge 105 wieder mal bei euch. Und wir machen heute ein bisschen was anders. Ihr wisst ja, wir sind normalerweise hier zu dritt, aber es geht auch zu zweit. Wir haben im Grunde einen Mixed-Stammtisch heute, denn der Egel war international unterwegs mit dem EHC in der Champions Hockey League, hat uns mit Live-Impressionen versorgt. Das gab es in der Form, glaube ich, auch bisher noch nicht. Und dass ich mit ihm jetzt darüber spreche, über die Champions Hockey League, alleine hat es auch noch nicht gegeben. Servus Gilbert.
Hi Flo, grüß dich. Schön, dass ich mal wieder da bin.
Ja, freut mich auch sehr. Lass mich raten, dir fehlt mittlerweile wieder die Dosis Eishockey.
Ja, tatsächlich. Also ich bin vor allem froh, dass die Champions Hockey League wieder losgeht, von der ich ja auch sehr großer Fan bin, fast schon sagen möchte, eine persönliche Beziehung habe, weil mir das Format oder also generell einfach der Wettbewerb total viel Spaß macht. Das Internationale halt, auch wenn ich jetzt nicht dabei sein konnte. Egel war ja in der Schweiz und auch in der Slowakei. Vor allem geprägt hat mich ja vor allem 2019 das Champions League Finale, wo ich ja auch mit Radio Briesenfeld vor Ort sein durfte. Und das ist schon was ganz Besonderes. Klar haben wir damals verloren, aber das Ganze drumherum ist natürlich schon was der Flair, der internationale Flair, nennen wir es mal so, was ganz Besonderes. Und das geht natürlich in der Gruppenphase schon los. Und vor allem dann natürlich nach der, nennen wir es mal, verkorksten Preseason, ist es natürlich dann schon etwas Balsam für die Seele gewesen, diese ersten zwei Gruppenspiele dann zu sehen und vor allem die Ergebnisse.
2x4:1 können wir ja vorne wegnehmen. Das hat, denke ich mal, jeder von uns mitbekommen. Erst bei Rapperswil-Jona und dann bei Slovan Bratislava. Und ja, ich habe es ja schon angekündigt. Wir machen das Ganze ein bisschen anders. Sebi ist im Urlaub. Liebe Grüße, das hat er sich verdient. Egel war im Urlaub, ist aber jetzt schon wieder mittendrin. Ne? Also Egel international, der hat die Packmas-Farben quasi hochgehalten. Und wie ich schon gesagt habe, der hat uns mit ein paar Clips auch versorgt. Also wirklich mit Live-Impressionen von vor Ort. Und ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen jetzt quasi seinen Zug, könnte man fast sagen. Wir springen auf seinen Zug auf, wie er Bratislava erlebt hat, einfach chronologisch. Und ich glaube, da gibt es dann viele Diskussionen oder viele Punkte, über die wir gleich sprechen können.
Ganz genau.
Dann wollen wir mal gucken, was uns der Egel so geschickt hat. Es beginnt natürlich am Samstag in Bratislava mit dem Frühstück.
So, guten Morgen. Ich dachte mir, ich melde mich einfach mal so in der Früh vor dem Spiel aus dem wunderschönen Bratislava. So nach dem Frühstück jetzt bei herrlichem Sonnenschein. Also Bratislava echt eine Reise wert. Wetter ist super und wir haben gestern auch schon die ersten ERC-Fans hier in der Stadt getroffen und wissen auch, es sind noch einige auf dem Weg. Also es wird wohl relativ gut besucht in der Gästekurve werden. Und die Leute sind alle gut drauf, also zumindest die, die wir gestern Abend getroffen haben. Da waren auch welche dabei, die auch in der Schweiz waren. Und so ein bisschen optimistischer hat der Auftritt in der Schweiz schon gestimmt. Hier in der Slowakei, also auf Seiten von Slowan, gilt der ERC auch als der absolute Favorit in dieser Gruppe. Also die sagen uns hier und die schreiben auch, München ist eigentlich das noch bessere Team als die Finnen und hat so viele interessante Spieler und das ist die eigentliche Herausforderung in der Gruppe. Die freuen sich total auf uns und sehen uns als eben die Nummer 1 Herausforderung. Ich bin gespannt, ob wir dem dann gerecht werden. Freue mich auf jeden Fall auf das Spiel heute. Finde einfach, auch bei mir hat das funktioniert? Der Auftritt in der Schweiz hat so ein bisschen optimistischer gestimmt, als ich noch nach der Vorbereitung war. Und ich melde mich heute sicher nochmal, entweder kurz vor dem Spiel oder nach dem Spiel oder wie es halt ergibt, wenn es irgendwas Interessantes zu erzählen gibt. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Samstag und ciao aus Bratislava.
Also wir können schon mal sagen, er hat uns noch genügend Nachrichten geschickt. Wir haben noch zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes. Also es sind zwei Aspekte. Das erste ist, glaube ich, dass der Auftritt in der Schweiz viele positiver gestimmt hat, als die Stimmung vielleicht vorher gewesen ist. Wie war es denn bei dir?
Ja, es war, wie gesagt, so ein bisschen Genugtuung. Ich meine, klar, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es war am Ende ein 4 zu 1, was, denke ich, auch in Ordnung ging. Man hat trotzdem gesehen, dass es sicher noch die ein oder andere Baustelle gibt. Aber grundsätzlich muss ich dann wirklich sagen, wir sind wieder bei einem Mannschaftssport, der einfach auch Ergebnissport ist. Und ein 4 zu 1 ist halt ein 4 zu 1 am Ende des Tages. Wie du das dann gespielt hast, das Spiel dürfte dann erstmal wurscht sein. Wie gesagt, es hat phasenweise natürlich Themen gegeben, wo du dir als Fan am Kopf hast. Aber trotzdem, also wie der Egel auch gesagt hat, es hat einen dann schon sehr versöhnlich gestimmt nach der Vorbereitungsphase mit den nur Niederlagen, dass man dann so einsteigt in die Gruppenphase von der Champions League. Und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich finde, Rapperswil ist ein sehr unterschätztes Team, vor allem in der Schweiz selber, wo sie ja die letzten Jahre oder als sie aufgestiegen sind, gleich wieder als Absteiger gehandelt wurden. Und dann steht man auf einmal immer wieder besser. Da ist der große SC Bern zum Beispiel. Deswegen, die haben jetzt zwar auch zweimal verloren, glaube ich, aber abschreiben würde ich die in der Gruppe trotzdem noch nicht. Dass sie uns gefährlich werden, glaube ich jetzt zwar auch nicht. Aber trotzdem, also ich kann nur d'accord gehen mit dem Egel. Es war Balsam für die Seele, dann auch den Sieg mitzunehmen.
Es war vor allem ein wichtiges Signal. Also dieses, wir sind da, wir sind bereit, auch wenn man die drei Testspiele verloren hat im Rahmen des Red Bulls und das eine Testspiel noch in Garmisch-Partenkirchen gegen Litvinov. Natürlich ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber man hat schon gesehen, dass Rapperswil wirklich eine unangenehm zu spielende Mannschaft ist. Also das war größtenteils auf Augenhöhe, da muss man auch mal so ehrlich sein. Was man aber in diesem Spiel schon gesehen hat, und da kommen wir vielleicht beim Bratislava-Spiel auch noch drauf, ist, dass die Effizienz wieder zugenommen hat im Gegensatz zu den Testspielen. Und das ist eigentlich etwas, wo wir immer mal wieder auch kritisiert haben tatsächlich oder was uns negativ aufgefallen ist. Aber zu den richtigen Zeitpunkten die Tore machen, auch mal so die, ich sag mal, die klassischen Tip-ins mal, einfach mal abfälschen, einfach mal draufhalten, einfach mal schießen. Das ist mittlerweile da. Also zumindest in diesen beiden Spielen. Und das ist etwas, was wir oftmals vermisst haben.
Ist aber, glaube ich, auch etwas, was wir in der Vorbereitung nicht so gesehen haben. Zumindest jetzt, korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege. Es war ja dann doch wieder viel. Das ist ja, sage ich mal, der generelle Streitpunkt bei allen Fans, egal wie gut das Spiel war. Wir haben ja immer was zu meckern. Nicht nur jetzt wir hier am Stammtisch, sondern wenn wir in Facebook-Gruppen oder sonst wo schauen oder uns im Stadion mit Leuten unterhalten, es ist ja immer wieder das, warum wird so viel gepasst, warum schießt ihr nicht einfach mal? Und das ist ja das begleitet uns ja auch nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern Jahre, seit Jahren ist das so. Ich sage mal, seit Don Jackson da ist, beschwert sich mindestens einer, warum so viel gepasst wird, warum nicht einfach mal geschossen wird. Gibt ja auch den bekannten Spruch in der Nordkurve, schießen, einfach schießen. Und wie du gesagt hast, also die Tip-ins und ähnliches, man merkt, es funktioniert halt dann doch mal, ja. Und das ist dann auch schön zu sehen, dass man Spiele dann eben auch so gewinnen kann.
Penn Street gleich mit dem Doppelpack finde ich auch wieder die Bestätigung. Der Kerle macht einfach Spaß. Dazu Yasin Edis und Orson Ortega. Also die Reihen sind ja ein bisschen anders, kommen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf. Aber Fakt ist, erstmal natürlich ein wunderbares Ausrufezeichen erstmal und auch mit ein bisschen Rückenwind in diese Champions League zu starten. Zweiter Punkt mit Blick auf Bratislava, dass Slovan München quasi als den Top-Favoriten in der Gruppe sieht. Nicht Tampere, den Vize-Champion der CHL. Das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, wenn ich jetzt ehrlich bin.
Ja, also ja, Nick, das soll nicht falsch rüberkommen. Mich auch. Auf der anderen Seite, Egel hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass sie meinen, dass München das besser besetzte Team ist. Ich glaube, wenn wir vielleicht Einzelspieler rausnehmen, ist das bestimmt der Fall. Wenn wir jetzt aber generell mal auf finnische Mannschaften schauen, wo ja viele Einheimische auch spielen, ich meine, dass Finnland jetzt eine größere Eishockey-Nation ist als Deutschland, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Dass die über die Mannschaftsleistung aber besser sind oder viel ausgleichen können über die Mannschaftsleistung, viel individuelle Stärke. Ich glaube, das ist auch ganz klar. Ich würde jetzt das nicht unterschreiben, dass München das bessere Team ist als Tampere. Aber wie gesagt, wir haben ja zum Glück noch zwei Duelle vor uns gegen die beiden und dann werden wir ja sehen, in welche Richtung das geht. Und ich glaube auch, das werden halt die zwei Duelle sein, die ja in denen es um den Gruppensieg geht.
Genau, darauf wird es rauslaufen. Und ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken in dieser Gruppe. Und es
Na,
ist
auf
auch
keinen
klar, dass die
Fall.
beiden Duelle gegen Tampere, die ja quasi das Ende der Gruppenphase sein werden, dann im Oktober erst, da geht es dann wirklich um die Wurscht. Das heißt, jetzt geht es darum, die Punkte zu sammeln, nichts liegen zu lassen, damit du zumindest mal die gleichen Karten wie Tampere hast für die zwei Entscheidungsspiele.
Richtig. Und es waren eben die zwei Auswärtsspiele, die du jetzt schon mal weg hast. Es ist ja dann doch immer wieder was anderes. Zumindest sagen, dass die Spieler für mich als Fan ist, ist immer schwer nachvollziehbar, dass du beim Heimspiel anders unterwegs bist, wenn du die Fans im Rücken hast, das auswärts. Aber wie gesagt, du hast die Auswärtsspiele jetzt weg und jetzt kannst du dann mit der Nordkurve im Rücken nochmal zweimal spielen gegen Bratislava und Rapperswil eben. Und da dann hoffentlich auch ähnlich engagiert auftreten, erfolgreich auftreten, dann hast du aus den 4 Spielen die 12 Punkte und dann kann Tampere kommen und vielleicht, wer weiß, vielleicht stolpern die ja auch nochmal.
Genau, so ist es. Vielleicht einmal ganz kurz der Blick auf die beiden Spiele von Tapara. Die haben 5:2 in Bratislava gewonnen und 3:1 in Rapperswil. Also das, was man im Grunde erwarten konnte. Dann wollen wir mal weiterspringen, was uns der Egel noch so geschickt hat. Ich glaube, jetzt geht's quasi direkt vors Spiel.
Ja, es tut mir leid, Sebi, dass du das verpasst. Halle ist wie erwartet schön und modern und Catering ist auch cool irgendwie. Also anders als bei uns, aber bisher war alles ziemlich lecker und preisgünstig und genauso, wie wir das alle erwartet haben. Echt viele Münchner hier. Also der muss man sich vorstellen, hier ist ein langer Gang und der ist bis jetzt nur voll mit Münchnern. Ich glaube aber, die Heimfans, die kommen erst kurz vor knapp. Und Sicht aus dem Gästeblock ist auch super. Ich denke, das wird ein sehr unterhaltsamer, schöner Eishockey-Nachmittag in einer echt schönen, modernen Halle mit, ich hoffe, großem Sport. Paar Diskussionen gab es natürlich, wie es immer gibt hier, auch auf Seiten der Münchner Fans, Torwartwechsel, aber also ich finde es nicht überraschend, dass er jetzt mal im zweiten Spiel Danny die Chance gibt und hier im Tor einfach jetzt wechselt im zweiten Pflichtspiel. Ist keine große Überraschung, finde ich. War eigentlich fast mit zu rechnen. Vermeintlich munkelt man, er ist auch der leichteste Gegner in der Gruppe, aber was heißt leicht in der Champions Hockey League? Auch da musst du jetzt erstmal beweisen, dass dem wirklich so ist und das Spiel gewinnen. Und ja, vielleicht melde ich mich mal in der Drittelpause. Kommt darauf an, wie viel hier los ist, wie Spiel läuft und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen.
Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, über den wir schon oft auch gesprochen haben in den letzten Jahren, Torhüter-Position, war das Diskussionsthema Münchner Eishockey-Kosmos. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich bin aber da komplett bei Egel. Also wer jetzt geglaubt hat, dass Matthias Niederberger von Anfang an jedes Spiel spielen wird, nein, also damit war es nicht zu rechnen. Matthias Niederberger hat in Rapperswil gespielt, hatte einen immens großen Anteil, dass das Spiel 4:1 ausgeht. Hat man, finde ich, auch gemerkt am Ende des Spiels. Der hat ja gejubelt, als wäre es ein Big Point schon gewesen. Es war in Anführungszeichen nur das erste Gruppenspiel, das man gewonnen hat. Aber Matthias Niederberger hat da ordentlich gejubelt. Ich habe irgendwo gelesen, er hat quasi seinen Schläger hochgehalten wie die Lanze eines siegreichen Ritters. Das stimmt aber schon. Der hat einen ganz großen Anteil gehabt und ich glaube, die Save Percentage in Rapperswil lag bei 96%. Irre.
Ja,
Irre.
aber da sieht man auch, dass man den richtigen geholt hat. Und aber zurück zum Thema. Ich bin auch nicht überrascht. Ich meine, da müssen wir jetzt wieder ausholen. Das ist ein leidiges Thema, was wir auch immer wieder haben in München, wie du gesagt hast. Das wird auch nie weggehen, Torwartdiskussion. Aber wer gedacht hat, wie du sagst, dass der jetzt jedes Spiel macht und die unangefochtene Nummer eins ist, der, ja, muss man jetzt so frech sagen, ist ein bisschen schief gewickelt. Wir kennen alle das Rotationsschema, sage ich mal, von Don Jackson, was die Torhüterposition angeht. Und auch wenn mich jetzt vielleicht einige dafür steinigen mögen, Danny ist vielleicht nicht mehr so gut, wie er mal war, ja, gehe ich mit, aber er ist halt auch kein Schlechter, ja. Und von daher sehe ich da überhaupt kein Problem, ihn da spielen zu lassen. Und ich finde es auch ein bisschen unfair ihm gegenüber, weil es so ein bisschen mitschwingt, als wäre er so ein bisschen der Gefahrenherd dann hinten drin. Wenn man ihn hinten drin hat, dann müssen die vor ihm mehr arbeiten und so weiter und so fort. Glaube ich nicht. Und ich sag mal, er hat auch 4:1 gewonnen, ja. Also vollkommen in Ordnung.
Und jetzt schmeiße ich noch mal etwas rein. Danny Austenbirken, haben wir schon oft angesprochen, ist immer dann am besten, wenn er große Konkurrenz hat. Und es gibt in der deutschen Eishockeyliga keine größere Konkurrenz als Matthias Niederberger. Vielleicht noch Henrik Haukeland, haben wir aber im Endspurt der letzten Saison auch gesehen, als Haukeland richtig stark performt hat, war auch Danny Austenbirken plötzlich wieder sicherer und ein besserer Rückhalt. Also, ich glaube, auf der Torhüterposition haben wir zumindest jetzt Stand heute Auf gar keinen Fall ein Problem. Auf dem Papier schon mal nicht. Und greifen wir vielleicht einem Statement vom Eagle schon mal vor. In Bratislava hat Danny Außenbirken ein wunderbares Spiel gemacht. Und das bestätigt eigentlich so diesen neuen höherklassigen Konkurrenzkampf, den man quasi jetzt noch weiter manifestiert hat mit Matthias Niederberger.
Definitiv. Man hat sich ja nicht verschlechtert, sagen wir es mal so, weil Haukeland war jetzt auch kein Schlechter, darf man glaube ich so sagen, sondern man hat es vielleicht sogar noch ein bisschen angehoben, das Level. Und wie gesagt, ich finde es auch überhaupt nicht falsch, dass das rotiert wird. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Und wie gesagt, also das Danny mal schlechte Tage hat, das ist so. Wir haben aber auch andere Torhüter schon bei uns erlebt, die gerne mal, oder das heißt gerne, die ab und zu mal daneben gegriffen haben, wo man sich gedacht hat, okay, das hätten andere jetzt vielleicht gehabt. Ja. Aber wie du sagst, es ist hoffentlich ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen den beiden und Danny ist dann auch wieder da, wenn es wirklich drauf ankommt. Und der will bestimmt auch nochmal deutscher Meister werden.
Also davon gehe ich mal fix aus. Also dann würde er nämlich einfach mal mit 4 Meistertiteln sich wahrscheinlich aus München verabschieden. Also wollen wir jetzt nicht weit vorgreifen. Wir wissen nicht genau, wie die Vertragsstrukturen sind, aber könnte schon sein, dass es die letzte Saison von Danny Außenbirken in München ist und sich dann mal mit einem 4. Meistertitel zu verabschieden. Hey, ich glaube, hätte keiner von uns was dagegen.
Oder mit der Champions League.
Oder mit beidem.
Oder mit beidem. Wer weiß das schon. Wir sprechen uns wieder zum Ende der Saison.
So lange willst du nicht mehr wieder am Stammtisch Platz nehmen, oder was?
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber wir sollten das auf jeden Fall mal aufschreiben oder einer von euch Hörern schreibt das auf. Also schauen wir mal, wie und ob sich dann Danny Außenbirken verabschiedet. Aber erstmal freuen wir uns natürlich, wenn er weiter so Leistungen gegen Bratislava und wir was zum
Jubeln haben. Ja, vor allem, das ist ja das Beste, was einem Trainer passieren kann, wenn du 2 heißgelaufene Goalies hast. Die Qual der Wahl. Ja. Also.
Ja, wobei, Qual der Wahl ist, glaube ich, das Falsche, weil ich fand, es war auch in den letzten Jahren nie so, dass du die, also in Anführungszeichen Qual der Wahl hattest, du hast immer qualitativ beide Torhüter sehr gut besetzt gehabt und du musstest dir eigentlich keine Sorgen machen, wenn du mal einen austauschen musst von beiden, weil der andere dann immer da ist und Leistung bringt. Also Verletzungen kann uns immer treffen, vor allem natürlich beim Torhüter. Wir haben alle schon gesehen, wie schnell das geht, wenn da mal einer reinrauscht in Torraum und ähnliches. Und das ist einfach das Gute, dass es jetzt nicht so ist, dass wir einen guten haben und einen, der halt auf der Bank sitzt und gebraucht wird, wenn es mal eng wird, sondern du kannst dich auf beide verlassen. Und wenn du da, wie in München, glaube ich, üblich ist, immer eine gesunde Mischung auch von den Einsatzzeiten findest, dann sind die beiden auch zufrieden und der Trainer ist zufrieden, die Mannschaft ist zufrieden, wenn es da auch noch gut läuft und dann sind die Fans natürlich erst recht zufrieden.
Können wir festhalten, der Anfang lässt sich schon mal gut an.
Definitiv.
Dann springen wir, glaube ich, in die erste Drittelpause. Bin gespannt, was uns der Ekel da geschickt hat.
So, erste Pause in Bratislava. Noch ist ein bisschen Stimme da. Ich weiß nicht, wie lange, weil Stimmung ist tatsächlich gut. Gästeblock, der übrigens, also von den Stehfans ist er größer als der Heimblock, aber das nur am Rande. Ich finde, ja, ganz interessantes Eishockeyspiel. München bei 5 gegen 5, meines Erachtens die etwas bessere Mannschaft, engagiertere Mannschaft, führt deswegen nicht ganz unverdient hier 1-0 durch dieses Tor von Zach Redmond, jetzt kurz vor der Drittelpause. Aber Leute, wieder dieses eine Powerplay, das wir hatten, war wieder so ein Ding, wo du dir denkst, was genau passiert da eigentlich? Also die größte Chance in unserem Powerplay hatte meines Erachtens Bratislava und Special Teams. Wie fast jedes Jahr müssen wir darüber, glaube ich, mal im Detail sprechen. Aber Gott sei Dank spielen wir besser Unterzahl als Überzahl. Die Überzahl war auch in diesem ersten Drittel wieder schwierig, aber egal. Wir führen 1-0 in Bratislava. Stimmung ist bei Münchner Fans gut. Sollte ich im zweiten Drittel noch eine Stimme haben, melde ich mich dann nochmal. Bis dahin, weiter viel Spaß.
Hat so ein bisschen was von jährlich grüßt das Murmeltier.
Ja, ganz genau. Aber gut, so kennen wir ihn. Ja. Oder so kennen wir auch den EHC, was das Powerplay angeht. Und ich meine, ich weiß nicht mehr, irgendwo habe ich es gelesen, dass einer auch gefragt hat, ob denn der Special Teams Trainer beim EHC im Sommer auch Urlaub hatte oder wo er denn gewesen wäre. Das war im Rahmen von den Vorbereitungsspielen. Aber das ist ja sowas, was sich bei uns, wie du sagst, durchzieht, wie ein roter Faden. Auch seit Jahren, da sind wir wieder beim Thema. Also sowohl das Schießen einfach schießen, als auch die Torhüter-Diskussion, als auch die Powerplay-Diskussion. Aber es ist schön, wenn das unsere einzigen Probleme sind nach 2 Siegen. Ich bin ja mittlerweile der Meinung, dass die einfach nicht damit umgehen können, wenn sie einer mehr sind und deswegen mehr Platz haben auf dem Eis. Aber das wissen wir auch, dass unsere lieber mit einem Mann weniger spielen als mit einem Mann mehr.
Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir irgendwann mal wieder dahin kommen, dass du in Unterzahl plötzlich zur Granate wirst und irgendwie 8 Shorthänder machst. Ne? Wir erinnern uns so ganz dumpf an die erste Meistersaison. Das war ja Wahnsinn.
Ja, brutal. Aber das war auch schön anzuschauen im Stadion selber, wenn du gewusst hast, okay, jetzt kriegen wir eine Strafe, sind wir einer weniger, ja, mein Gott, schauen wir mal, wer heute das Tor macht. Ja. Also, ja, natürlich wäre es schön, aber auf der anderen Seite hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir die Powerplay-Statistik anführen und, keine Ahnung, mit 90% oder, Entschuldigung, nicht mit 90, sondern mit 20, 25%, ja, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit. Aber gut, du brauchst ja immer Sachen, an denen du arbeiten kannst.
Eben, und ich muss ganz ehrlich sagen, was bisher so vom Penalty-Killing zu sehen war, das ist wirklich sehr, sehr stabil. Über die Torhüter haben wir gerade schon gesprochen. Ich finde, ein Matthias Niederberger strahlt eine unfassbare Souveränität aus. Danny auch wieder mehr. Und das Reinwerfen in Schüsse ist da. Ich glaube, das ist nicht das große Problem. Und man hat ja in der Offensive auch ein bisschen nachgebessert mit Chris D'Souza. Auf den bin ich gespannt, auch mal in einer Powerplay-Formation. Also da ist auf alle Fälle was, da ist noch Potenzial da. Und über einen Zach Redmond müssen wir nicht diskutieren. Der Zach Hammer hat schon wieder zugeschlagen. Wunderbar, das Ding da schon wieder. Und deswegen mache ich mir da vor allem jetzt in der Phase überhaupt keine Gedanken. Du musst noch an Sachen arbeiten können. Es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn wir jetzt sagen würden, hey, ab in die Playoffs jetzt, weil top.
Ja.
Also, das sind wir mal ganz ehrlich. Also, es waren jetzt die Spiele 4 und 5 in der neuen Formation und die Pflichtspiele 1 und 2. Wollen wir mal nicht übertreiben. Dann springen wir noch mal eins weiter und gucken, was uns der Egel als nächstes kredenzt.
Ja, man weiß, so schön ist. Jetzt melde ich mich tatsächlich nach dem zweiten Drittel auch nochmal beim Stand von 1:1 in Bratislava zwischen Slovan und dem ERC. Ja, Bratislava hat ausgeglichen. Ein Gegentor, das man meines Erachtens bei einem Eishockeyspiel immer mal kriegen kann. Gut, der marschiert da stehen drei Spieler drumherum. Er zieht einfach mal ab, Schuss geht über die Fanghand rein. Ei drüber, solche Tore kriegst du. Das gehört zu der Sportart einfach dazu. Ja, und dann wurde es teilweise ein bisschen fahrig. Hinten hat man das eine oder andere Mal, gerade in Unterzahl, echt Glück gehabt. Auf der anderen Seite vorne lässt man Chancen liegen. Ja, also erinnert mich auch ein bisschen an letzte Saison teilweise. Chancen über Chancen und das Ding will einfach nicht drüber, weil man halt mal wieder ein Querpässchen zu viel spielt. Oder, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, da kann sich dann jeder selber ein Bild machen. Am Ende bleibt für mich so nach dem zweiten Drittel so die Erkenntnis, das Spiel entscheidet der ERC München, ob er es verliert oder gewinnt. Aber die Entscheidung treffen wir und nicht die anderen. Wenn wir unsere Chancen nutzen, die wir uns herausspielen, gewinnen wir dieses Spiel. Und wenn wir die weiter so liegen lassen, fällt sicher hinten bei uns nochmal eine rein und dann wird es halt schwierig. Ja, ansonsten spielerisch, ich glaube, man kann keinen groß herausheben. Wer mir von den Neuzugängen immer mit einigen Ideen auffällt, ist Andi Eder, aber halt auch einer von denen, der vorne die Chancen dann nicht nutzt. Und ich hoffe, bei dem platzt dann vielleicht jetzt auch im letzten Drittel ja mal der Knoten. Ich denke, ich werde mich nach dem Spiel auch nochmal melden. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, aber ich melde mich nochmal und bis dahin viel Spaß und weiter Daumen drücken für den ERC.
Sollen wir das Pferd doch mal von hinten auf. Andi Eder, das ist ein ganz neuer Spieler, der da zurückgekommen ist zum EHC München. Das muss man mal ganz deutlich nochmal herausstellen, haben wir ja vor kurzem auch schon mal getan. Was ich bemerkenswert finde, dass er quasi der Ersatz in Anführungszeichen wirklich jetzt in der Paradereihe Street Tiffels Parks ist, denn Trevor Parks momentan verletzt. Wir wissen keine Details, ob es jetzt langwieriger ist oder nicht, aber Fakt ist, Trevor Parks ist erstmal nicht dabei gewesen und er füllt quasi den Slot neben Ben Street und Tiffels auf. Das ist bemerkenswert, dass diese Rolle gleich an den Neuzugang geht, wie ich finde.
Auf jeden Fall, aber spricht, glaube ich, auch natürlich für Andi Eder. War für ihn, glaube ich, auch wichtig, da mal so von München aus dem Nest, sage ich mal, dann wegzukommen. Hat er dann zwei Stationen gehabt in Nürnberg und in Straubing, meine ich, wenn ich das ganz richtig im Kopf habe. Und hat da, glaube ich, auch viel mitgenommen, weil vor allem Straubing natürlich ein Team ist, was sehr körperlich spielt. Das heißt, da brauchst du Masse. Die verbringen auch mehr Zeit im Kraftraum, glaube ich, als jedes andere Team in der Liga, könnte ich mir vorstellen. Und ich habe auch den Eindruck, dass Andi Eder so ein bisschen an seiner körperlichen Verfassung gearbeitet hat und das auch in sein Spiel mitbringt. Und deswegen ist er für mich dann auch, wenn wir jetzt nur mal die die Physis von beiden anschauen, Trevor Parks und Andy Eder, wobei ich immer noch glaube, dass Trevor Parks ihm da überlegen in Anführungszeichen ist, glaube ich aber, dass Andy Eder da auch in einen ähnlichen Typ reingerutscht ist und deswegen fast die logische Konsequenz wäre, ihn da reinzustecken. Und es tut ihm wahrscheinlich auch gut, weil er hat da spielerisch natürlich zwei Nebenleute, mit denen er definitiv was anfangen kann. Und wenn der Egel auch sagt, dass er immer wieder Ideen hat, tut es da auch der Mannschaft gut und seiner Reihe natürlich.
Ganz genau so ist es. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich hätte vielleicht noch eher vielleicht mit Chris D'Souza gerechnet oder vielleicht sogar mit einem Maxi Kastner vielleicht in dieser Reihe. Aber ich finde das sehr, sehr spannend und zeigt einfach, dass ja, dass Andy Eder jetzt ein anderer Typ Spieler einfach ist, als wir ihn damals in seiner ersten Zeit im Ruhrwiesenfeld kennengelernt haben. Wenn wir gerade schon so ein bisschen auf die Reihen gucken, was ich sehr, sehr spannend finde, ist zum Beispiel, wenn wir uns die vierte Angriffsreihe angucken, das ist im Center Maxi Kastner, dann haben wir Justin Schütz und Veit Oswald. Und Veit Oswald, da sieht man schon wieder die Ansätze, da ist ein Top-Talent auf dem Eis. Und neben einem immer noch jungen Justin Schütz, was viele vergessen, immer noch jungen Justin Schütz und einem Maxi Kastner, der eigentlich mit 29, wir haben es in der letzten Folge im Interview gesagt, der Oldie oder das Urgestein mit nur 29 ist, das ist tatsächlich eine Kombination, die kann ich mir in der Saison gut vorstellen. Oswald, Kastner, Schütz.
Aber auch das, weil Kastner einfach mittlerweile, wie du sagst, das Urgestein ist, Erfahrung mitbringt ohne Ende. Und aber auch weiß eben, wie es ist, als junger Kerl neu reinzukommen in so eine Mannschaft, wo ja wirklich alte Hasen dabei sind, die einiges mitgemacht haben, jetzt natürlich nicht nur beim EHC oder in Deutschland, sondern natürlich auch international in Nordamerika. Und da ist er auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und er ist ja nicht einer, der mitläuft, ja, der jetzt, sagen wir, im Herbst seiner Karriere ist, sondern der hat schon noch ein paar gute Jahre, die er bei uns, hoffentlich bei uns, dann auch ableisten kann oder wird. Von daher vollkommen richtige Entscheidung, die drei zusammenzutun. Und ich glaube, wir haben es ja über ja auch schon die Jahre vom Podcast, kann man ja fast schon sagen, immer wieder gesagt, München hat ja keine vierte Reihe im Sinne einer vierten Reihe. Und dass Don Jackson die jungen Talente, die guten, immer wieder mitnimmt und denen auch Spielzeit gibt, ist ja auch bekannt. Von daher einzig richtige Entscheidung. Und wenn mit der Altersstruktur, die da hinten jetzt drin hat, wie gesagt, mit Maxi Kastner, mit all der Erfahrung, die er auf und neben dem Eis hat, in München und drumherum, da ist das, glaube ich, die perfekte Zusammensetzung.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen in die Verteidigung, da ist der Zahn der Zeit natürlich insgesamt schon ein bisschen da. Wir haben, wenn man es jetzt mal ganz knallhart sieht, haben wir eigentlich nur mit Maxi Schuber einen vergleichsweise jungen Akteur. Die Zusammenstellungen der Verteidigerpaare, ich glaube, da haben wir jetzt schon was gesehen, was wahrscheinlich in Anführungszeichen die Base sein wird. Also Maxi Schuber an der Seite von John Blum finde ich persönlich ziemlich gut, weil die Erfahrung von Blum und diese jugendliche Unbekümmertheit und parallele Wucht eines Maxi Schuber, das ist ein Duo, das sehe ich tatsächlich als First-Line-Defender momentan.
Definitiv, aber das ist ja das, was bei München, da wiederholen wir uns jetzt wieder, immer Hand in Hand geht. Erfahrung mit ja, junger Unbekümmertheit, nennen wir es mal so. Und wenn das abfärbt, das muss ja nicht nur sein, dass jetzt die Ruhe oder die Erfahrung von Blum auf Schuber abfärbt, das kann ja umgekehrt genauso sein. Ja? Probier einfach mal was. Ja, aber das habe ich doch schon immer so gemacht, der Klassiker. Und wenn wir das haben, nicht nur in der Verteidigung, auch im Angriff natürlich, dann steht uns da Großes bevor.
Dann haben wir noch das Verteidiger-Duo Redmond-McKiernan, finde ich sehr, sehr spannend. Ich sehe da durchaus Potenzial, dass das gut funktionieren kann, den Scharfschützen Redmond und McKiernan. Da müssen wir noch gucken, in welche Rolle er dann wirklich beim EHC reinschlupft, aber auch das sehe ich als durchaus sinnvolle Kombination. Was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen macht, ist das Duo Seidenberg-Beulen. Die werden beide nicht jünger, sie werden beide nicht schneller. Und was man halt mittlerweile bei Daryl Boyle auch sieht, und das meine ich überhaupt nicht negativ, dieses Uhrwerk, er fällt nicht auf, weil er alles richtig macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bröckelt, aber es wackelt zumindest so ein ganz kleines bisschen. Und das ist kein Vorwurf. Das ist der normale Weg der Dinge, tatsächlich.
Ja, man kann es nicht besser ausdrücken. Ja, ich hätte es beinahe gesagt, irgendwo musst du es halt hinstellen, ja. Aber wenn du die sechs Namen jetzt nimmst, dann kommst du auf jeden Fall, oder läuft es darauf hinaus, dass wenn du die durchnummerierst oder wenn du die rankst, dass du bei 5 und 6 eben bei den beiden Namen hängen bleibst. Was aber, muss man ja auch sagen, dann wirklich am Ende mit dem Alter zu tun hat. Ja, dass Seidenberg nicht mehr der Jüngste ist, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Und dass der eben auch nicht mehr das zu leisten imstande ist, was er noch vor Jahren gemacht hat und wo er uns ja auch immer super gefallen hat. Also der war ja auch das Stehaufmännchen beim EHC, ab und zu mal mit Verletzungen aufgefallen, aber immer mit Wucht zurückgekommen. Und Beul eben, ja, der ist halt einfach gelaufen, ja, läuft und läuft und läuft. Also bei dem hast du dir nicht Sorgen machen müssen, weder vorne noch hinten. Ab und zu ist vorne mal einer reingegangen, ansonsten hinten immer da gewesen, wenn es wichtig ist. Aber vielleicht kommen die auch nochmal dahin, wer weiß. Also wir haben jetzt zwei Pflichtspiele gehabt, du hast vorher gesagt, 5 Spiele insgesamt in der Zusammenstellung. Wer weiß, was noch passiert. Und vor allem im Eishockey kann es ja so schnell gehen. Ich sage jetzt einfach mal, die werden uns auch nochmal positiv überraschen, diese Saison.
Man kann sich ja auch durch einen guten Streak einfach auch anstecken lassen. Ja,
natürlich.
Ja, und deswegen wollen wir ehrlicherweise auch hier keine Prognose abgeben. Aber in diesem Zusammenhang müssen wir auch nochmal ganz kurz über Conny Abelshauser reden. Der war jetzt in Bratislava der 7. Verteidiger. Es tut mir immer so ein bisschen weh, weil wir wissen, was Conny kann. Und ich glaube, er weiß ja auch selber, was er kann. Und insgesamt muss man sich hinten einfach ein bisschen strecken, weil wenn uns momentan so ein bisschen was einfach Sorgen macht, dann ist es die Defensive.
Ja, definitiv zu Seidenberg vielleicht noch. Bei Seidenberg war es ja, finde ich jetzt nie so, dass nur das Spielerische ausschlaggebend war, also nur das mit Schläger und Scheibe, sondern es war ja auch immer der Typ Seidenberg auf dem Eis, der wichtig war, der da hingegangen ist, wo es weh tut, nicht nur ihm selber, sondern eben auch mal im Gegner, der ja gerne auch mal provoziert hat, was wir ja auch gerne sehen möchten. Ja, und das ist eben das, was Seidenberg meiner Meinung nach auch viel mehr vielleicht mittlerweile ausmacht, wenn er jetzt auch nicht mehr so hinterherkommt, dass er aber ganz genau weiß, welche Knöpfe er auch beim Gegner drücken muss, um da einen mal so ein bisschen vom Kopf her auch oder ja, zu erwischen, sagen wir es mal so, ohne den Körper zu berühren.
Ganz genau. Und was der Egel auch angesprochen hat, zwar wieder, wir haben schon diesen kleinen Rückfall wieder gesehen, diese leichte Schönspielerei. Und lustig ist es, dass wir beides in diesen Spielen gesehen haben. Gnadenlose Effizienz zur richtigen Zeit, aber auch nochmal dieses, noch eine feine Klinge. Und da kann man doch noch einen Pass machen. Nein, manchmal muss man es halt auch einfach clever machen, schießen, Tipp in oder einfach mal nachstochern, auch dreckige Tore zählen.
Ja, das ist das, was am Ende einen Ausschlag gibt. Also immer wieder ganz am Anfang ist es eben Ergebnissport, ja, und der ein Tor mehr hat im Endeffekt, gewinnt am Ende. Und man, gut, jetzt waren es 2x3 Tore mehr, aber es wird dann in beiden Spielen schön gewesen, den Sieg mitzunehmen. Wie gesagt, die Meckerthemen bleiben erstmal die gleichen und das ist vielleicht auch was Schönes, dass es da bei der Konstanz bleibt. Es jetzt nicht so, dass wir uns hier über Niederlagen unterhalten müssen, weil irgendeiner einen Fehler gemacht hat oder weil irgendein Torhüter daneben gegriffen hat oder sonst was. Also wir haben ja kein tatsächliches, nichts Handfestes, worüber wir uns jetzt hier beschweren müssten. Ja, es waren 2 Siege mit 3 Toren Unterschied jeweils und wir stehen nicht zu Unrecht an der Tabellenspitze, auch wenn es nur das Torverhältnis ist jetzt. Aber es hat schon gezeigt, in der Gruppe auch, es ist mit uns zu rechnen oder es ist ganz klar, in welche Richtung es gehen soll. Ja.
Genau, so ist es. Du hast es gesagt, am Ende ein 4:1 auch in Bratislava, ebenso wie in Rapperswil. Und natürlich hat uns der Egel eine letzte Nachricht nach dem Spiel nochmal zukommen lassen. Und ich finde schon, da hört man die gute Laune raus.
So, letzter Take dann für heute nach dem Spiel. Ja, 4:1 gewinnen wir am Ende. Denke insgesamt auch verdient. War unnötig spannend, aber mei, also Bratislava hat alles, glaube ich, reingeworfen. Bezeichnend finde ich, dass unsere entscheidenden Tore aber nicht aus den üblichen hübsch noch ein Querpässchen Angriffen fallen, sondern einfach mal schießen und irgendwie fällt dann schon mal vorne einer rein. Ich glaube, das war am Ende die Lösung und hinten muss ich auch sagen, Danny hat heute auch echt einen guten Job gemacht, hat sehr, sehr stark gehalten. Dann hatte man noch in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück. Und nennen wir es mal das Glück des Tüchtigen. Nein, verdienter Sieg am Ende. 6 Punkte aus 2 Champions Hockey League Auswärtsspielen. Ich glaube, da braucht man sich am Ende nicht beklagen. Ja, was kann ich noch da als Fazit dazu liefern? Nach dem Spiel gab es hier eine Verbrüderung der Fans von Slovan und aus München. Da standen irgendwie 250 Leute hier vor der Halle, haben miteinander gesungen. Die beiden Trommler haben miteinander getrommelt. Und ein paar stehen immer noch da und feiern zusammen. Also wirklich, wirklich schön und wirklich nach dem Motto, wir sind alle Eishockey-Fans. Und das ist das Schöne an dieser Champions Hockey League. Fans aus ganz Europa, du lernst Leute kennen und hast einfach zusammen Spaß. Jo, das glaube ich war's aus Bratislava. Fällt mir noch was ein? Ja, also ihre Vereinsfarben übrigens sind die gleichen wie von den Adler Mannheim. Und ihr Maskottchen ist auch ein Adler und ihr Wappentier ist auch ein Adler. Und zwei Fans haben vorhin zu mir gesagt, hier ist wie in Mannheim, nur in schön. Ich glaube, dem ist gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufnehmen von der Folge. Den Hörern viel Spaß beim Anhören von der Folge. Und mir selber jetzt viel Spaß im slowakischen Nachtleben nach einem Champions Hockey League Auswärtssieg. Viele Grüße, schönen Abend, der Egel.
Ich kann so viel sagen. Ich habe vom Egel, glaube ich, heute erst ein oder zwei Nachrichten bekommen und die auch erst am Nachmittag. Ich nehme dem jetzt, dass das Nachleben von Bratislava ziemlich genial ist.
Ja, also es gab bestimmt zwei Bier, das erste und das letzte. Und man kennt ihn und er wird das sicher genossen haben, keine Frage.
Und das Ganze natürlich vollkommen zurecht. Ich möchte gleich mal so ein bisschen darauf eingehen, wir sind alles Eishockey-Fans. Ganz ehrlich, so muss Eishockey sein. Du kannst vor dem Spiel und nach dem Spiel gemeinsam dich hinstellen, einfach eine gute Zeit haben. Und ich finde das ein ganz, ganz tolles Signal, dass es eben auch auf internationalem Parkett oder in dem Fall internationalem Eis der Fall ist. Ich möchte das einfach mal herausstellen, weil es, und das ist so ehrlich muss man sein, es sollte die Normalität sein. Es ist normalerweise auch eher der Regelfall, aber eben nur eher. Und deswegen finde ich, ist es mal ganz, ganz wichtig, dass das auch zu unterstreichen. Wer auf Instagram ist, guckt mal bei Radio Wiesenfeld, die haben ein kleines Reel davon geteilt. Also richtig tolle Szenen. Ich finde auch ein wichtiges Signal einfach.
Definitiv. Und jetzt wissen wir auch, wie Mannheim in schön ist. Das soll nicht nochmal unerwähnt bleiben. Nein, aber wie gesagt, schaut euch das Video an, ist auf jeden Fall super. Ist auch schön, dass es sowas gibt. Könnte ich mir jetzt in Deutschland vielleicht noch in Bremerhaven oder so vorstellen, ja, dass wahrscheinlich so die sympathischste Mannschaft überhaupt ist im Eishockey in Deutschland. Liegt aber natürlich auch dran, dass in vielen anderen Städten, gut, wir haben extrem viele bayerische Derbys, das muss man natürlich dazu sagen, wo sowas nicht geht. Dann haben wir mit Berlin und Mannheim zwei Mannschaften, bei denen es auch schon wegen der sportlichen Konkurrenz einfach nicht geht. Köln vielleicht auch noch, wobei die ja unter ferner Liefen eher sind. Aber ansonsten, gut, Gruß noch nach Düsseldorf, da könnte ich mir das vielleicht auch noch vorstellen. So ehrlich muss ich sein. Aber ansonsten kann unter deutschen Teams in Deutschland kann ich es mir nicht vorstellen, aber in Europa ist halt was ganz Besonderes und auch für Slovan Bratislava. Ich weiß es gar nicht, ob die das erste Mal überhaupt dabei sind oder ob die schon mal Champions Hockey League gespielt haben. Aber für die war es natürlich, denke ich, auch was Besonderes. Sowohl die zwei Heimspiele jetzt gleich mal dann gegen, ich glaube, es war gegen die Finnen auch ein Heimspiel, meine ich, gegen die zwei Großen in der Gruppe. Und das haben die, denke ich, auch genossen, zu Recht auch genossen.
Was ich in dem Zusammenhang auch schön finde, ja, es ist immer noch, wir haben Sommermonate oder Spätsommer, aber die Hallen waren vergleichsweise ordentlich gefüllt. Also beim Spiel Bratislava gegen München waren es knapp 3.900, bei Bratislava gegen Tampere waren es 4.600 und beim Münchner Auswärtsspiel in Rapperswil waren es auch fast 3.400. Das ist auch nicht, also das ist auch eine eher positive Tendenz. Und das wird dieser Champions Hockey League dann auch langsam, aber sicher so ein Tick gerechter. Also wir gehen in eine gute Richtung. Ich hoffe jetzt nur, dass München nachzieht. Am Donnerstag gegen die Schweizer und dann am Samstag gegen Bratislava. Also Donnerstag und Samstag, es gibt keine Ausrede, dort nicht hinzugehen. Gucken wir nochmal ganz kurz, dass wir euch ja keinen Käse erzählen. Donnerstag ist Bulli um 19 Uhr. Ich denke, das ist machbar. Und am Samstag um 17 Uhr. Das heißt, ihr könnt danach sogar noch ins Nachtleben starten.
Genau. Ja, du hast es jetzt angesprochen. Ich befürchte halt dann doch, dass wenn Stefan Schneider dann das Mikrofon in die Hand nimmt, um zu sagen, wie viele Fans da sind, dass das sehr überschaubar sein wird. Es werden halt die da sein, die immer da sind, keine Frage. Weil wir ja immer noch Sommerferien haben bei uns und viele natürlich jetzt auch diese letzte Woche nochmal ausnutzen wollen, weil natürlich die Preise, nehme jetzt einfach mal Italien als Beispiel, schon wieder runtergehen. Wir gehen in die Nachsaison, dass da viele vielleicht nochmal weg sind. Aber es wäre natürlich schön, wenn vor allem jetzt dank der ersten beiden Siege, wenn das so ein bisschen Wirkung hat auf die Zuschauer und da auch die Leute kommen.
Es ist einfach das beste Eishockey, was du sehen kannst, und das so früh. Also das letztendlich ist es der perfekte Appetizer auf die DEL-Saison, auch wenn dann da vielleicht das Spielniveau meistens ein Tick niedriger ist, es sei denn, du hast die Top-Spieler. Aber nochmal, wer sich die Königsklasse im Eishockey entgehen lässt, der sieht nicht das beste Eishockey.
Richtig. Und noch kriegst du Karten, weil noch ist es die Gruppenphase. Und wenn wir dann mal dem Samstag vorgreifen gegen Slovan Bratislava, wer weiß, was dann bei uns nach dem Spiel vorm Stadion los ist. Vielleicht wird da auch gesungen, wird da auch getrommelt. Wer weiß es? Vorstellen könnte ich es mir.
Absolut, ich könnte mir gut vorstellen, weil Bratislava, München, das kann man auch mal an einem Tag fahren. Das ist
Genau.
machbar. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass aus Bratislava doch auch ein paar Fans mitkommen. Und ich sage nur vorm Stadion oder beim Bierauto. Und uhrzeitmäßig eigentlich genau richtig. Also
Exakt, ja.
ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mir das auch frei zu boxen. Ich hätte nämlich richtig Bock drauf. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt es das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über drei Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du drei Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Na, also ihr bekommt noch sechs Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Online-Shop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas 21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch Versand kostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genauso ist es. Also, Packmas 21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Dann machen wir mal eine Klammer unter den Champions Hockey League Auftakt, zumindest aus Münchner Sicht. Halten wir fest, die Effizienz ist auf dem guten Weg. Das Penalty Killing ist ebenfalls auf einem guten Weg. Bei den Torhütern sieht es sehr, sehr fein aus. Wir haben noch leichte, wie soll ich sagen, Modifizierungsmöglichkeiten in Sachen Powerplay, auch beim Tempo und der Feinabstimmung. Aber klar, du hast neue Spieler dabei, das muss sich erst entwickeln. Und eine kleine Sache, die mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, vor allem beim Spiel in Rapperswil, dass die Münchner Mannschaft hinten raus mal noch mal ein bisschen müde gewirkt hat, teilweise, dass da vielleicht dann die Beine ein bisschen schwer geworden sind. Würde ich aber jetzt auch noch nicht überbewerten. Das war auch Ende der Vorbereitung, dass du jetzt in die Pflichtspiele reinstartest. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht die großen Sorgen fürs Erste machen.
Ja, hoffentlich.
Und wenn,
Nein.
haben wir noch ein paar Tage.
Nein, ich glaube, ich meine, Vorbereitungszeit ist ja dann immer viel Athletikzeit auch, viel Kraftraumzeit und da machst du ja relativ wenig unter der Saison, außer du bist jetzt irgendwie verletzt gewesen und machst wieder Aufbautraining oder sowas. Zumindest jetzt, du machst schon noch natürlich was, aber nicht in dem Umfang. Und vielleicht ist es tatsächlich so gewesen. Was wir noch machen können, ist mir eingefallen, auch nochmal auf die anderen deutschen Mannschaften in der Champions League schauen, die ja auch gespielt haben. Unter anderem meine ich, heute sind die Straubing Tigers eingestiegen. Da habe ich jetzt gerade mal geschaut. Die haben gegen Fagerstad gespielt und gleich mal eine 6-1-Packung bekommen. Also da kein Auftakt nach Maß, kann man sagen. Dann können wir auf die Eisbären Berlin.
Wobei man da fairerweise sagen muss, da grätsche ich einmal ganz kurz dazwischen. Es war ja auch schon das zweite Spiel der Straubing Tigers. Das erste Spiel haben sie ja mit 4:0 in Krakau gewonnen. Also
natürlich, Entschuldigung.
Muss man natürlich so fair muss man natürlich dann schon sein.
Stimmt, weil ich dachte mir schon, wo kommen dann die drei Punkte her? Natürlich.
die Eisbären Berlin. Sieg liegen.
ja, Licht und Schatten kann man fast sagen. Beide Spiele mit 6 Toren Differenz ausgegangen. Das erste gegen Grenoble, 8:2 gewonnen. Und dann gegen Frölunda, gegen die kann man mal verlieren, das wissen auch wir. Aber mit 7:1 dann verloren. Also das Torverhältnis ausgeglichen, 3 Punkte, 1 Sieg, 1 Niederlage. Auch da geht's, sage ich mal, durchwachsen los. Und Wolfsburg, meine ich, die haben erst einmal gespielt gegen Zug, da 5:2 verloren. Die haben ihr zweites Spiel dann, glaube ich, heute noch gegen HK Olympia. Genau, heute um 19 Uhr müsste das sein, so ist es.
Genau, Transparenz wegen, wir nehmen am Sonntagnachmittag auf, es ist 17.35 Uhr. Also deswegen wissen wir noch, wir können noch, gehen wir mal davon aus, dass Wolfsburg das Spiel gewinnt, dann sind da auch 3 Punkte drauf.
Genau, also mindestens 3 Punkte bei allen deutschen Mannschaften. Allerdings kann man sagen, die Münchner, die einzigen, die nach 2 Spieltagen mit der vollen Punkteausbeute dastehen.
Wenn wir jetzt fies sind, können wir sagen, wer anderes als München soll die deutschen Farben in der Champions Hockey League denn am höchsten halten?
Ja, ich meine, außer München spielt halt auch kein großer Name mit. Das muss man ja dazu sagen. Entschuldige, Sven.
Liebe Grüße an alle Grüße, Kollegen.
Genau.
Aber immer mit Augenzwinkern, ne?
Ja, also, ich glaube, das versteht er.
Ja, das denke ich doch auch. Dann machen wir doch mal die Klammer drum um die Champions Hockey League. Wir haben noch kleine Side-Themen, die ich nochmal ganz kurz ansprechen wollen würde. Freddy Tiffels geht in seine zweite Saison am Oberwiesenfeld, ist jetzt eigentlich schon nicht mehr wegzudenken. Ich sage auch, der ist auf dem besten Weg, ein Publikumsliebling zu werden. Das ist einfach ein sympathischer, junger Spieler. Wobei, Mitte 20 mittlerweile auch schon, vergisst man manchmal so ein bisschen. Aber eine Dynamik, eine Wendigkeit, und auch ein Spielwitz, der einfach beeindruckend ist. Was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hatte, dass er nicht zur WM gefahren ist. Wir sind davon ausgegangen, er hat eigentlich fast jedes Turnier gespielt, dass man dann auch einmal, wenn man auch im Finale gewesen ist, einfach mal durchatmet. Das wäre jetzt nicht verwunderlich gewesen. Dann hat man auch gehört, dass er eine Mandel-OP im Sommer hatte. Dann hat man gesagt, ja, okay, die Sommerpause nutzen, vollkommen klar. Was ich aber überraschend fand, was er im AZ-Interview zugegeben hat, er hat vom Bundestrainer gar keine Einladung bekommen. Das heißt, er hat nicht verzichtet, sondern er ist gar nicht erst nominiert worden. Das muss ich sagen, hat mich ein bisschen verwundert.
Ja, also ich habe es jetzt nicht gelesen, deswegen, ich höre es das erste Mal, bin auch etwas verwundert. Aber gut, ich finde, du kommst ja genauso wie ich vom Fußball, Flo. Eine WM ist ja im Eishockey was ganz anderes, zumindest für mich. Da ist Olympia das Wichtige, was alle 4 Jahre stattfindet. Eine Eishockey-WM haben wir jedes Jahr, nimmt dem Ganzen so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, Wichtigkeit, ohne es irgendwie respektlos klingen zu wollen. Wenn er jetzt verzichtet hätte mit einer Anfrage, hätte ich gesagt, okay, passiert. Vor allem, ich denke mal, diese Mandel-OP wird jetzt auch nichts sein, was abrupt da gewesen wäre. Stellt man sich vor, er hätte sich verletzt irgendwie bei einer WM, hätte das dann nochmal hinten anstellen müssen, dann wäre er vielleicht noch länger ausgefallen als nur durch eine Verletzung. Aber auf der anderen Seite, warum dann Toni Söderholm ihn nicht, ich sage jetzt einfach mal böse, nicht dabei haben wollte, da wird er auch seine Gründe dafür haben. Und dass Tiffels ja auch viel gespielt hat in der abgelaufenen Saison, ist auch bekannt. Und ich glaube, international sind wir mittlerweile doch auf einem guten Level. Natürlich nicht oben, aber wir spielen auf unserem Niveau relativ gut mit. Und man hat auch mittlerweile, glaube ich, eine relativ gute Auswahl, anders als es früher war, wen du mit dem kannst und wen nicht. Und dann kann er auch mal auf Freddy Tiffels verzichten. Und jetzt nur aus Münchner Sicht bin ich da auch gar nicht böse, wenn wir das Risiko minimieren, dass irgendwas passiert.
Es ist vollkommen klar. Und man muss natürlich auch sagen, einerseits kannst du natürlich jeden Top-Spieler mitnehmen oder sag mal so die Besten, aber du musst die beste Mannschaft formen. Und wenn du halt meinetwegen auf einer Position einfach eine Überauswahl hast, dann kannst du einem auch mal einfach eine Pause gönnen. Und Freddy Tiffels wird noch ganz viele Weltmeisterschaften spielen. Davon können wir mal ganz fest ausgehen. Aber wie gesagt, im ersten Moment dachte ich mir so, hoppala, aha, okay. Aber bitte, wir wollen das auch nicht überdramatisieren. Aber ich finde es trotzdem interessant, das einfach gelesen zu haben.
Ja, definitiv.
Und dann wollen wir nochmal einen Blick in den Westen des Olympiaparks werfen. Wir wissen alle, der SAP-Garten wirft seine Schatten voraus, ist schon auf dem Trikot des EHC. Mittlerweile gibt es Innenaufnahmen, die, wie ich finde, haben wir auch schon drüber diskutiert, durchaus beeindruckend sind. Der 7.9. rückt näher, das ist der kommende Mittwoch. Ab dem Zeitpunkt kann man Besuche im Experience Center buchen, ne, um dann quasi schon mal wirklich mehr über den SAP-Garten zu erfahren. Das ist also eine kleine Infostelle am Rande der Baustelle. Man sieht die Sitze, die eingebaut werden. Ich glaube, man sieht auch die Wellenbrecher. Also man kann das wirklich auch mal in Anführungszeichen erfühlen, wirklich sehen und erfühlen, so ein bisschen.
Aber keine Schals an die Wellenbrecher hängen, bitte. Das ist nur zu Demonstrationszwecken. Keiner kann sagen, ich stehe schon immer hier, nur weil er da seinen Schal hinhängt. Das möchte ich nur einmal gesagt haben. Danke.
Guter Hinweis. Guter Hinweis. Nein, über die Homepage des SAP-Garden kann man dann dort Termine buchen, um sich das mal in Ruhe anzusehen. Werden wir, denke ich, auch mal machen. Vielleicht machen wir da auch mal eine Aufnahme rund um diesen Besuch. Ich kann mir vieles vorstellen. Wie gesagt, ab 7.9. wird das möglich sein. Und darüber haben wir letztes Mal gar nicht gesprochen. Der SAP-Garden wird erst 2024 eröffnet. War aber jetzt auch kein großes Wunder, denn Fakt ist, wir haben einfach Rohstoffknappheit, wir sind in einer Krise. Wer aber die Baustelle sich anguckt, der weiß, das wächst. Ich bin da heute erst oder gestern erst wieder vorbeigefahren. Jetzt ist ja fast die Dachkonstruktion der Trainingshallen fertig und du weißt, da kommt dann dieser grüne Hügel drauf. Also mittlerweile lässt sich das richtig plastisch erahnen, wie das wird und auch die Dimensionen sind einfach nur beeindruckend. Wenn wir mal drauf gucken. Wir wissen das genaue Eröffnungsdatum natürlich noch nicht. Man sagt 2024. Das könnte rein theoretisch dann vom Wechsel von der Hauptrunde zu den Playoffs sein, was ich persönlich für ziemlich genial erachten würde tatsächlich, weil Playoff-Schwung mitnehmen, heiß sein auf die Playoffs und die Halle eröffnen, könnte natürlich wunderbar Hand in Hand gehen. Kann aber auch sein, dass wir es dann erst zur Saisoneröffnung 2024 mit der Champions Hockey League haben werden. Ich weiß es nicht. Aber was ich interessant finde, das hat die SZ im Rahmen eines Berichts über den SAP-Garten geschrieben. Sowohl der EHC Red Bull München als auch der FC Bayern Basketball sollen Kontakte nach Nordamerika haben, für die Eröffnungspartien in beiden Sportarten möglichst Teams oder ein Team aus NHL und NBA antreten. Und wenn das klappt, Freunde, dann gibt es überhaupt keine Diskussion, da nicht hinzugehen.
Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, ein NHL-Team kommt ja wahrscheinlich dann erst zur Preseason, die ja ein bisschen später anfängt, als wir jetzt zum Beispiel mit der Champions Hockey League starten, Ende August, Anfang September. Das heißt, vielleicht würden wir dann, wie du sagst, noch die Champions Hockey League-Spiele vielleicht sogar noch in der alten Halle machen, die Gruppenspiele zumindest. Ja, das wäre eine Option. Und dann, also habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn da wer auch immer kommt. Es müssten jetzt nicht die Columbus Blue Jackets sein, die mag ich einfach nicht. Aber wenn da einfach generell ist ja am Ende ist es wurscht, wenn da ein Team kommt, sei es wer es will, dann werden die Karten da weggehen wie die warmen Semmeln. Und dann werden nicht nur die Münchner drin sitzen, sondern kommen sie wieder von überall her.
Ja, weil dann will jeder die Halle sehen. Jeder. Und dementsprechend, wir werden das natürlich weiter beobachten, was sich da so im Westen des o Olympiaparks tut. Und wir saugen ja eh alles auf wie die Schwämme, wenn es denn da wieder neue Entwicklungen gibt. Jetzt hoffe ich nur, dass der Igel auch wieder safe aus Bratislava zurückkommt.
Ganz bestimmt. Die Tine passt schon auf ihn auf.
Ja. Und der Blindi auch.
Genau. Wenn es gar nicht mehr geht, dann sitzt der am Steuer vom Zug oder wie auch immer sie gefahren sind, weiß ich jetzt gar nicht. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Lokführer Blindi.
Absolut. Wir halten fest, wunderbarer Start in die Champions Hockey League. Was scheren uns schlechte Generalproben? Denn die sind anscheinend safe, einfach mal, wie soll ich sagen, Wegweiser für gelungene Premieren. Zumindest diesmal ist es wieder so gewesen. Viel Licht, ein bisschen Schatten. Wäre aber komisch, wenn schon alles sonnig wäre. Wir freuen uns auf die Champions Hockey League, auf die beiden Heimspiele. Donnerstag und Samstag stehen die an. Ich sage es nochmal, dass ihr es das auch ganz genau wisst. Am Donnerstag, den 8. September, München gegen Rapperswil-Jona ab 19 Uhr. Und am Samstag, den 10. September, dann München gegen Bratislava um 17 Uhr. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie.
Kann man nicht besser sagen. Und Tickets gibt's noch, jetzt sichern, noch gibt's welche.
Ganz genau. Königsklasse am Oberwiesenfeld. Seid dabei. Gilbert, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du nach wochenlanger Abstinenz irgendwas loswerden?
Nee, ich bin jetzt froh, dass es wieder losgeht. Ich bin froh, dass es die zwei Siege gab, weil sonst hätten wir heute bestimmt in einem anderen Ton miteinander gesprochen. Also nicht jetzt wegen uns beiden, aber wegen dem Thema. meine, ich kann es ja auch nicht erwarten, dass die Saison wieder losgeht. Ich mag Spiele gegen Augsburg sehen, ich mag Spiele gegen Straubing sehen, ich mag, dass es wieder dahin geht, wo es wehtut, dass die Halle wieder voller ist, als sie sein darf. Ich hoffe, dass das hier mit Corona alles in Anführungszeichen glatt geht, dass wir hoffentlich bei vollen Hallen bleiben, dass es keine Schreckensszenarien gibt. Und ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht und dass wir auch wieder tatsächlich über was Handfestes reden können.
Da haben wir heute einen guten Startpunkt gesetzt. Mir bleibt nur wieder den Hinweis zu geben, Facebook, Twitter, Instagram, lasst gerne ein Like da, dann verpasst ihr nichts, was wir hier so treiben. Abonniert diesen Podcast, erzählt es weiter, lasst gerne Bewertungen da, 5 Sterne freuen uns da natürlich am meisten. Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv, ja, und für München gilt weiterhin immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast. Servus.
Servus.